Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein enormes Datenleck hat Geschäfte von rund 215.000 Briefkastenfirmen offengelegt. Die Unterlagen zeigen, wie Spitzenpolitiker, Sportstars und Kriminelle weltweit ihr Vermögen versteuern. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung konnten auf mehr als 11 Millionen Dokumente einer Anwaltskanzlei in Panama zurückgreifen. Zu den Kunden gehören der isländische Ministerpräsident Gunnlaugsson, der ukrainische Präsident Poroschenko und der Fußballer Lionel Messi.
Hier in Panama sitzen die größten Anbieter des Briefkastenfirmen-Business. Mossack Fonseca ist einer der Marktführer. Die Anwaltskanzlei verkauft Firmen, mit deren Hilfe sich Vermögen verschleiern und anonymisieren lassen. Das neue Datenleck bringt nun ihre Kunden und ihr Geschäftsgebaren an die Öffentlichkeit. Vertraute des russischen Präsidenten Putin sollen 2 Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust haben. Einer von ihnen, Sergei Roldugin, der Patenonkel von Putins Tochter. Ein guter Freund, ein Musiker. In den Daten entpuppt er sich als reicher Mann und gibt sein Vermögen mit 30 Millionen Dollar an. Zeitweise ist er Besitzer zweier Briefkastenfirmen. Weder Roldugin noch Putin antworten auf Anfrage. Mindestens 12 amtierende und ehemalige Regierungs- und Staatschefs sind in den Daten. Islands Ministerpräsident Gunnlaugsson, aus der Ukraine Präsident Poroschenko und der frühere Ministerpräsident Lazarenko, aus Argentinien Präsident Macri und der König von Saudi-Arabien. Als der isländische Ministerpräsident Gunnlaugsson Fragen zu seiner Firma beantworten soll, bricht er das Interview ab. Kurz bevor er die Firma gegenüber dem Parlament hätte offenlegen müssen, überschrieb er sie seiner Frau. Er habe nicht gegen isländisches Gesetz verstoßen, erklärte er. Die einfachste Variante einer Briefkastenfirma funktioniert so. Ein Kunde geht zu einer Bank, diese kontaktiert danach einen Anbieter wie Mossack Fonseca, der für den Kunden eine Firma einrichtet in einer Steueroase. Die Firma erhält ein Konto und der Kunde eine Kreditkarte. Nach außen erscheint nur der Name der Firma und der Scheindirektoren. Der Name des Kunden erscheint nicht. Illegal ist das nicht. Aber Experten wie die des Netzwerks für Steuergerechtigkeit sagen,
dann ist die Versuchung sehr groß, im Rahmen dieser Intransparenz illegale Transaktionen, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Ähnliches stattfinden zu lassen.
Die Firma Mossack Fonseca lässt einen Sprecher erklären, sie handelten im Einklang mit Recht und Gesetz. Zu einzelnen Fällen lehnte die Kanzlei jeden Kommentar ab.
Die Rechercheergebnisse betreffen nahezu jedes Land der Erde und werden von heute Abend an weltweit unter dem Titel Panama Papers veröffentlicht. Es handelt sich vermutlich um das größte Datenleck, das Journalisten jemals auswerten konnten. Die Unterlagen stammen aus einer anonymen Quelle.
Die internationale Recherche der Panama Papers, sie begann mit einer Nachricht an die Süddeutsche Zeitung. Hallo. Hier spricht John Doe. Interessiert an Daten? Ich teile gerne. Die anonyme Quelle schickt den Journalisten nach und nach 11,5 Millionen interne Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama. Es sind E-Mails, Kontoauszüge und Verträge über Briefkastenfirmen. Sie offenbaren die Namen von Politikern, Superreichen und Kriminellen.
Naja, das Leak zeigt, wie sich eine Parallelstruktur etabliert hat in der Welt sozusagen, in der sich die Mächtigen bewegen, in der sich aber auch sehr viele Figuren bewegen, die einfach was zu verstecken haben.
Die Süddeutsche Zeitung überließ die Daten dem internationalen Journalistennetzwerk ICIJ und seinen Medienpartnern. Sie konnten die Echtheit mithilfe eines bereits verifizierten Leaks überprüfen. Es sind globale Geschäfte, sie betreffen jedes Land.
We are all facing a huge challenge.
Die Daten sind eine riesige Herausforderung für uns alle. Kein Journalist, kein Medium, so stark es auch sein mag, könnte diese Story alleine machen. Uns schmiedet zusammen, dass wir einander brauchen. Insgesamt recherchierten die Journalisten fast ein Jahr lang an den Panama Papers. Heute Abend veröffentlichen 100 Medien zeitgleich in 78 Ländern.
Ausführliche Berichte und weitere Einzelheiten zu dem Datenleck und den daraus gewonnenen Informationen finden Sie auf tagesschau.de. Mit dem Thema befasst sich auch die Sendung Anne Will um 21.45 Uhr. Morgen um 23.20 Uhr zeigt das Erste eine Dokumentation zu den Recherchen. Fast zwei Wochen nach den Terroranschlägen ist der Flughafen in Brüssel teilweise wieder eröffnet worden. Die ersten Maschinen hoben am Nachmittag ab. Zuvor waren die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. So werden nun Passagiere und ihr Gepäck bereits vor dem Zugang zum Terminal kontrolliert. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten sichern zudem die Zufahrtsstraßen zum Flughafen.
Der ganz normale Start eines Flugzeugs wurde heute zum Medienereignis. 12 Tage nach dem Anschlag zum ersten Mal wieder ein Flug ab Brüssel. Eine kleine Feier am Rollfeld, 3 Flüge nur, nach Faro, Athen und Turin. Das ist ein sehr emotionaler und symbolischer Moment. Der erste Passagierflug nach 12 Tagen, das ist für mich das Signal, wir sind wieder da. Das ist sehr wichtig für jeden hier unter den Mitarbeitern. Viele Menschen haben Tag und Nacht gearbeitet, um das hier möglich zu machen. Die ersten Polizeikontrollen schon vor dem Flughafengelände. Nur wer ein Ticket hat, kommt hier durch. In provisorischen Abfertigungshallen sollen in den nächsten Tagen zunächst 800 Passagiere pro Stunde einchecken können. Das ist ein Fünftel der früheren Kapazität des Brüsseler Flughafens. Im Moment wird hier nichts passieren. Wir werden gut geschützt. Aber was wird in einem, in 2 oder 4 Monaten sein, wenn es nicht mehr so viel Schutz gibt? Ob sie dann nicht wiederkommen? In Zukunft soll in Brüssel schon vor den Abfertigungshallen kontrolliert werden. Experten fürchten, dass sich dann auch dort Schlangen bilden werden. Ein leichtes Ziel für Terroristen. Der Deutsche Flughafenverband lehnt das Brüsseler System deshalb ab. Es verlagere die Sicherheitsprobleme nur an eine andere Stelle und könne für deutsche Flughäfen kein Vorbild sein.
Die Anschläge von Brüssel und Paris haben eine Debatte über den internationalen Austausch von Ermittlungsdaten ausgelöst. Die Terroristen hatten unbehelligt über europäische Grenzen reisen können. Bundesinnenminister de Maizière dringt nun auf eine stärkere Vernetzung, um sicherheitsrelevante Daten in Europa besser austauschen zu können. Einem gemeinsamen EU-Terrorabwehrzentrum erteilte er ebenso wie Verfassungsschutzpräsident Maaßen eine Absage.
Die Terroristen der jüngsten Anschläge konnten ungestört durch ganz Europa reisen. In Polizeikontrollen fielen sie nicht auf. Ein Problem sei die mangelhafte Verknüpfung von Daten, sagt das Bundesinnenministerium und hat deswegen der EU-Kommission vorgeschlagen, bestehende Datenbanken zusammenzuführen. Der bayerische Innenminister Herrmann forderte heute im Bericht aus Berlin, diese Ideen rasch umzusetzen.
Das muss jetzt in Brüssel angepackt werden und da müssen die Vorschläge, die jetzt auch das Bundesinnenministerium in Brüssel vorgelegt hat, wirklich so schnell wie möglich und das heißt innerhalb weniger Wochen umgesetzt werden.
In dem Konzept geht es um die Verbindung der Datensammlungen für Fahndung, für Fingerabdrücke und für Visa. Passagier- und Reiseinformationen sollen umfangreicher als bisher erfasst und ebenfalls verknüpft werden. Matthias Monroy, Mitarbeiter der Linken im Bundestag, warnt vor einer möglichen Rasterfahndung.
Das Problem ist, dass bisher in den Datenbanken nur, ich sag mal, Betroffene gespeichert waren. Menschen, die Visum beantragen, Menschen, die Asylanträge stellen, Menschen, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Der jetzige Vorschlag geht dahin, auch jede Person, die in die EU einreist, mit Datenbanken abzugleichen.
Aber selbst wenn die Daten alle erfasst werden, was außer überwachen können die Sicherheitsbehörden dann tun?
Allein die Tatsache, dass jemand ein Gefährder ist oder dass die Nachrichtendienste diese Person auf dem Schirm haben, bedeutet nicht, dass man die Person festnehmen kann.
Polizei und Nachrichtendienste sind in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite sollen sie Terroranschläge verhindern, auf der anderen die Freiheit in Europa nicht einschränken. Ein Dilemma, das wohl kaum zu lösen sein wird.
Griechenland und die Türkei treffen letzte Vorbereitungen für die zwangsweisen Rückführungen im Rahmen des Flüchtlingsabkommens. Von morgen an wollen die griechischen Behörden damit beginnen, Flüchtlinge in die Türkei zurückzubringen, die illegal von dort eingereist waren. Auf den griechischen Inseln gibt es seit Tagen Proteste dagegen. Die ersten, die das Land verlassen müssen, sind Medienberichten zufolge einige 100 Menschen aus dem Lager Moria auf der Insel Lesbos. Die neue Eskalation im Konflikt um die Kaukasusregion Bergkarabach hat international Besorgnis ausgelöst. UN-Generalsekretär Ban forderte Armenien und Aserbaidschan auf, das Waffenstillstandsabkommen von 1994 wieder einzuhalten. Von den USA, Russland und der Bundesregierung gab es ähnliche Appelle an die beiden Nachbarländer. Diese hatten sich Anfang der 1990er Jahre einen Krieg um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region geliefert. Gestern waren die schwersten Gefechte seit langem ausgebrochen. 30 Soldaten starben.
Wrackteile eines zerstörten Hubschraubers in einer Berglandschaft. Einschusslöcher in den Häusern, zerstörte Fensterscheiben. Artilleriesalven sind zu hören. Augenzeugen in Bergkarabach berichteten auch am Nachmittag von regelmäßigen Schusswechseln mit Raketenwerfern und Haubitzen und von einer merklichen Verschärfung der Gewalt. Dabei hatte Aserbaidschan am Morgen angekündigt, die Kampfhandlungen einzustellen. Armenien hat alle Normen des internationalen Rechts verletzt. Wir bleiben bei unserem Standpunkt. Aber wir halten uns an den Waffenstillstand und versuchen dann, den Konflikt friedlich zu lösen. Gleichzeitig stärken wir unsere Armee. Eine Beerdigung eines aserbaidschanischen Soldaten. Das Land hat die internationale Gemeinschaft gebeten, auf Armenien einzuwirken, um die armenische Besatzung von Bergkarabach rückgängig zu machen. Armeniens Präsident Sargsyan versprach Bergkarabach hingegen eine noch engere militärische Zusammenarbeit. Der Feind, sagte der Präsident, habe die Luftwaffe, alle Arten von Artillerie und Truppentransportern eingesetzt. Die Verluste auf der aserbaidschanischen Seite seien beachtlich. Beide Länder haben in den vergangenen Jahren aufgerüstet. Russland hat tausende Soldaten in Armenien stationiert. Die Türkei erklärte unterdessen, seinen Verbündeten Aserbaidschan bis zum Ende zu unterstützen.
Die Sportwelt steht vor einem neuen Dopingskandal. Ein britischer Arzt soll in den vergangenen 6 Jahren etwa 150 Top-Athleten mit verbotenen Substanzen versorgt haben. Das ergaben Recherchen des WDR und der englischen Zeitung Sunday Times. Im Fokus steht der Gynäkologe Mark Boner. Er soll auch prominenten Profisportlern im großen Stil Dopingmittel beschafft haben.
Mitten in London vor wenigen Wochen. Ein Gynäkologe verschreibt illegale Dopingsubstanzen an Sportler. Vor der versteckten Kamera eines Lockvogels der ARD-Dopingredaktion behauptet er, in den vergangenen 6 Jahren mehr als 150 Sportler betreut zu haben. Darunter seien Premier League-Fußballer, Tour de France-Radfahrer, Boxer und Tennisspieler. Völlig ungeniert erzählt der Arzt von seinen Praktiken, die er als medizinisch notwendig tarnt. Dem Lockvogel, einem Leistungssportler, verschreibt Bonar DHEA, ein sogenanntes Prohormon für den Muskelaufbau, und Genotropin, ein Wachstumshormon. Beides illegale, leistungssteigernde Substanzen. Zu diesem Zeitpunkt war die britische Anti-Doping-Agentur UKAD bereits informiert. Ein überführter Doper hatte von den Praktiken Dr. Bonars berichtet. Obwohl der Whistleblower Beweise wie Rezepte für Dopingmittel vorlegte, teilte UKAD ihm mit, dass aus Sicht der Behörde kein Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln zu erkennen sei. Der Mediziner blieb unbehelligt. Die britische Regierung hat jetzt eine umfassende Untersuchung angekündigt.
Der Skandal kommt zur Unzeit, denn ausgerechnet die britischen Dopingbekämpfer von UKAD sind von der Welt-Anti-Doping-Agentur beauftragt worden, den stark dopingbelasteten russischen Sport zu kontrollieren. Und das Internationale Olympische Komitee hat UKAD sogar gebeten, weltweit alle Tests vor Olympia in Rio zu koordinieren. Das internationale Dopingkontrollsystem hat damit ein massives Glaubwürdigkeitsproblem.
In der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Köln 1:1 getrennt. Im zweiten Sonntagsspiel kam es zu einer torreichen Begegnung zwischen Mönchengladbach und Berlin.
Feiertag im Borussia-Park von Mönchengladbach. Die Gastgeber in der weißen Spielkleidung nutzten gleich den ersten Fehler von Rüne Jahrstein, dem Torhüter von Hertha BSC. 14. Spielminute, Thorgan Hazard mit dem 1:0 und der Halbzeitführung. Pal Dardai, Berlins Trainer, sah nach dem Seitenwechsel dann einen Zusammenbruch seiner Mannschaft. Nach einer Stunde André Hahn mit dem 2:0. Hahn spielte heute für den verletzten Raphael. Gladbach schneller und kombinationssicherer. Thorgan Hazard gegen Jahrstein und der eingewechselte Patrick Herrmann zum 3:0. Nur 4 Minuten später, der beste Mann auf dem Platz mit dem nächsten Gladbacher Treffer, Thorgan Hazard, zum 2. Mal erfolgreich. 5 Minuten vor dem Abpfiff, Ibrahima Traoré, auch er eingewechselt mit dem Endstand 5:0, schickt Gladbach den Tabellendritten nach Hause und unterstreicht damit die eigenen Ansprüche auf die Königsklasse.
Die Tabelle: Bayern weiter 5 Punkte vor Dortmund, dahinter Berlin. Mönchengladbach rückt nach dem heutigen Sieg auf Platz 4 vor. Es folgen Leverkusen, Mainz, Schalke, Wolfsburg und Ingolstadt. Die zweite Hälfte wird von Hamburg und Köln angeführt, danach Stuttgart, Darmstadt, Hoffenheim und Bremen. Auf dem Relegationsplatz Augsburg vor Frankfurt, auf einem der Abstiegsränge Hannover, weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nach 10 Niederlagen in 11 Spielen unter Thomas Schaaf zog Hannover heute die Konsequenz und beurlaubte den Trainer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. April.
Richtung Osten macht sich zu Beginn der Woche noch Hochdruckeinfluss bemerkbar, während Tiefausläufer vor allem in der Westhälfte Deutschlands für unbeständiges Wetter sorgen. Und dort gibt's heute noch teilweise kräftige Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich. Im Osten und Südosten zum Teil klar und morgen meist trocken, gebietsweise freundlich. Sonst mal Sonne, mal Wolken, dabei Schauer, vor allem am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Heute Nacht im Bayerischen Wald 3, unter Wolken bis 13 Grad. In der Eifel morgen 14, im Chiemgau bis 23 Grad. Am Dienstag erwartet uns noch ähnliches Wetter. Am Mittwoch von Nordwesten kühler, dazu teils Sonne, teils Wolken und stellenweise Schauer, südlich der Donau Regen. Am Donnerstag überall unbeständig und recht kühl, im Bergland fällt Schnee.
Um 22.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Steuerparadies Panama, warum sich in dem Karibikstaat Geld verstecken lässt. Und Trauer in Lahore, wie Christen den Terror in Pakistan verarbeiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.